Domradio weltweit.
Podcast.
Domradio weltweit. Heute kurz vor dem Diaspora-Sonntag, der am 19. November in allen katholischen Gemeinden Deutschlands gefeiert wird. Wir beleuchten heute in weltweit die Arbeit des Bonifatiuswerks, das sich seit mehr als 150 Jahren um die Katholiken in Ländern kümmert, in der sie in der Minderheit sind. Das Bonifatiuswerk ist im Osten Deutschlands aktiv, aber auch in Skandinavien und in Island. Aus diesen Ländern hören wir in den kommenden zwei Stunden auch etwas über die Arbeit des Bonifatiuswerks. Und gleich lernen Sie den Geschäftsführer Martin Guntermann kennen. Am Mikrofon ist Martin Mölder. Domradio weltweit. Heute zur Arbeit des Bonifatiuswerks, was sich vor allen Dingen um die Katholiken in der Diaspora kümmert. Das Motto der diesjährigen Diaspora-Aktion des Bonifatiuswerks lautet: Keiner soll alleine glauben, unsere Identität Segen sein. Am Telefon begrüße ich jetzt Martin Guntermann, Geschäftsführer des Bonifatiuswerks. Guten Tag, Herr Guntermann.
Guten Tag, Herr Mölder.
Herr Guntermann, warum haben Sie sich für dieses Motto der diesjährigen Diaspora-Aktion entschieden?
Ja, mit dem Motto der Diaspora-Aktion "Keiner soll alleine glauben, unsere Identität Segen sein" richten wir als Bonifatiuswerk den Fokus darauf und richten die Frage, wie Christen für andere zum Segen werden können. Und im Fokus stehen dabei die katholischen Minderheiten in der deutschen Diaspora, in Skandinavien und im Baltikum. Hier setzen sich die Katholiken in einer starken Minderheit engagiert für andere ein, nehmen weite Wege auf sich und stehen auch immer in dem Konflikt gegenüber anderen, vorwiegend nicht-christlichen Menschen, wo sie die Erfahrung der Glaubensgemeinschaft ermöglichen wollen.
Aber wie schwer ist es denn in der Diaspora, wenn man eben dann doch manchmal alleine ist, das haben Sie im Motto ja drin, Segen für andere sein zu können?
Wenn wir den Blick auf Ostdeutschland richten, dann lässt sich da sagen, dass 80% der Bevölkerung weder evangelisch noch katholisch sind. Oder sie gehören auch gar keiner anderen Religionsgemeinschaft an. So leben also in den Diaspora-Bistümern im Osten und im Norden Deutschlands weniger als 10% Katholiken. In den meisten Regionen sind es gar weniger als 5 oder gar 3%. Und Diaspora breitet sich darüber hinaus auch aus. Das heißt, wir reden nicht nur von einer zahlenmäßigen Diaspora, sondern wir stellen fest, dass es auch mehr und mehr eine emotional geprägte Glaubensdiaspora gibt. Und das auch in den traditionell katholisch geprägten Gebieten.
Was bedeutet das konkret?
Für das Bonifatiuswerk heißt das, dass wir einmal genau hinsehen und versuchen wahrzunehmen, wo die Gründe dafür liegen. Wir müssen uns da die Frage stellen, welche Gestalt von Kirche können oder wollen wir für heute, für morgen leben und welche können wir im Sinne des Heiligen Bonifatiuswerks, Heiligen Bonifatius Gutes tun? Zum Beispiel, wie können wir für das Evangelium werben und auch solidarisch handeln?
Wie unterstützt denn das Bonifatiuswerk, also Ihre Organisation, vor allen Dingen auch die Priester, die in der Diaspora leben und ja auch eine ganz andere Situation vorfinden als beispielsweise hier in Köln?
Also das Bonifatiuswerk selbst hat oder baut auf 4 Hilfsarten auf. Das ist die Bauhilfe, wo es um Gemeindezentren, Kirchen, Kindergärten geht, wo wirklich die Gebäude im Vordergrund stehen. Wir haben die Verkehrshilfe. Das Bonifatiuswerk unterstützt mit sogenannten Bonibussen Gemeinden, stellt also hier Finanzmittel zur Verfügung zur Anschaffung eines solchen Busses zur Überbrückung der großen Distanzen. Wir haben eine Kinderhilfe. Kinderhilfe, ganz spannend, wir sind hier im Bereich auch eher der nicht-katholischen Einrichtungen unterwegs. Beispielsweise fördern wir in jedem katholischen Kindergarten in Ostdeutschland jeden Platz mit 50 Euro pro Jahr. Das bedeutet also, auch wenn da nur ein kleiner Teil katholischer Kinder sind, profitieren doch alle Kinder in diesen Kindergärten davon. Und wir haben die Glaubenshilfe, wo es eher dann um missionarische Projekte geht.
Was wird jetzt am kommenden Diaspora-Sonntag, der hoffentlich ja auch Ihre Arbeit finanziell unterstützen wird durch die Kollekten in allen katholischen Gemeinden Deutschlands, passieren?
Der Diaspora-Sonntag ist für uns zunächst erstmal eine ganz wesentliche Aktion, weil wir an dem Diaspora-Sonntag nochmal auf das Wirken des Bonifatiuswerks bundesweit hinweisen. Wir haben den Diaspora-Sonntag am letzten Wochenende in Erfurt mit einem Pontifikalamt und einer Aktion eröffnet. Dann geht diese Aktion in die Gemeinden und am kommenden Sonntag finden die ein oder anderen Aktionen zum Diaspora statt.
Sie haben die Aktion angesprochen am 5. November. Die diesjährige Diaspora-Aktion wurde da feierlich im Erfurter St. Mariendom eröffnet. Davon hören wir gleich was hier in Domradio, unter anderem Monsignore Austin, der dort gesprochen hat. Und auch den Bischof von Reykjavik, David Tenzer. Das gleich hier im Domradio. Danke Ihnen, Martin Guntermann, Geschäftsführer des Bonifatiuswerks, für Ihre Ausführungen bis hierhin. Vielen Dank.
Dankeschön.
Domradio weltweit.
Am 5. November wurde die diesjährige Diaspora-Aktion feierlich im Erfurter St. Mariendom eröffnet. Mit dabei waren der Generalsekretär des Bonifatiuswerks, Monsignore Georg Austin, und der Bischof von Reykjavik in Island, David Tenzer. Monsignore Georg Austin hat dort die Schwerpunkte der diesjährigen Diaspora-Aktion vorgestellt.
Der Schwerpunkt liegt für uns wie immer, dass wir Ostdeutschland vor allen Dingen und Norddeutschland unterstützen, wo es etwa 80% gibt, die keiner christlichen Konfession angehören. Aber dann eben auch Nordeuropa. Wir haben in diesem Jahr den Bischof aus Island zu Gast, wo wir etwas mit unterstützen. Aber beispielsweise ein Projekt auch in Lettland, wo wir ein Familienprojekt mit unterstützen. Oder in Grönland, wo es eine katholische Kirche gibt, ganz hoch im Norden. Aber neben all den Bauprojekten gibt es auch viele Projekte im karitativen Bereich oder in den Bonibussen. Wir können jedes Jahr dank der Spender und Spenderinnen etwa 900 Projekte in unseren Förderungsgebieten unterstützen.
In diesem Jahr stehen die Länder Island und Lettland besonders im Fokus der Diaspora-Aktion des Bonifatiuswerks. Dort gibt es besondere Herausforderungen, sagt Monsignore Austin.
In Island ist die Situation so, dass es eine große Kirche ist mit einem internationalen Gesicht, viele Migranten, teilweise auch Flüchtlinge. Und zwischen 3% und 4% der dort lebenden Bevölkerung sind katholisch. Aber sie brauchen gerade die Unterstützung, weil es kein Finanzierungssystem wie in Deutschland gibt. Und das ist eben eine große Freude, auf der einen Seite zu sehen, wie dort die Kirche wächst, aber auf der anderen Seite die großen Herausforderungen in den weiten Entfernungen. Auf der anderen Seite aber auch wenige Katholiken, die versuchen, ihren Glauben in dieser Internationalität zu leben.
Der Bischof von Reykjavik in Island, David Tenzer, war bei der Eröffnung der diesjährigen Diaspora-Aktion in Erfurt dabei. Er beschreibt die Situation seiner Gemeinden in Island so.
Normalerweise kommen die Katholiken in einem Land auch überwiegend aus diesem Land. Bei uns ist das ganz anders. In der letzten Weihnachtsmesse waren zum Beispiel 33 verschiedene Nationen da, die 33 verschiedene Sprachen gesprochen haben. Und wir wissen, dass unsere Gemeinsamkeit trotz der verschiedenen Herkünfte unser Glauben ist. Das ist eine wunderbare Erfahrung. Nicht nur für mich, sondern für unser ganzes Land. Wir sind alle als Migranten nach Island gekommen. Deshalb wissen wir, wie es ist, wenn jemand nur mit seinem 20-Kilo-Rucksack ankommt und weiß, dass er nur das mitnehmen kann, was er wirklich braucht.
Das Bonifatiuswerk hilft in Island und Bischof David Tenzer ist dem Bonifatiuswerk und Deutschland für seine Hilfen besonders dankbar.
From Bonifatius Werk we receive always support when we build some building, but very big help for us is not only this.
Vom Bonifatiuswerk bekommen wir finanzielle Unterstützung, wenn wir Kirchengebäude bauen. Aber eine weitere große Hilfe sind Volontäre, die vom Bonifatiuswerk kommen, um hier zu arbeiten. Eine weitere große Hilfe für uns sind die Gebete, die für uns auch in Deutschland organisiert und gehalten werden.
I know that they organized the prayers in whole Germany. And they pray for our church, our little diocese. So thank you for it. And a große Dankeschön, because it is a very big help for us to have brothers.
Denn es ist ein wirklich tolles Gefühl zu wissen, dass wir Brüder und Schwestern in Deutschland haben, die uns unterstützen. Deshalb ist meine Nachricht an euch und an alle in der Diaspora: Vergesst nicht, dass wir auch für euch beten. Gott segne euch.
Don't forget that we pray for you daily. God bless you.
Der Bischof von Reykjavik war das, der Hauptstadt Islands, Bischof David Tenzer. Das Bonifatiuswerk ist außer in Island noch in anderen nördlichen Ländern Europas aktiv, zum Beispiel in Dänemark, Estland, Finnland, Lettland, Schweden und Norwegen. Und dorthin, nach Norwegen, reisen wir in der kommenden halben Stunde hier in Domradio weltweit. Arme Kirche, reiches Land. Diese Beschreibung passt perfekt auf die Katholiken in Norwegen. Als kleine Minderheit sind sie dringend auf Hilfe von außen angewiesen. Aber trotz finanzieller Armut ist die katholische Kirche Norwegens reich, nämlich an Vielfalt und Dynamik. Seit Jahrzehnten schon wachsen die Gemeinden, weil Katholiken aus der ganzen Welt in Skandinavien ein neues Zuhause gefunden haben, auch in Trondheim. Hilde Rigenita hat den Bischof von Trondheim getroffen.
Das ist ein großes Zeichen der Hoffnung.
Bischof Bernd Eidsvik freut sich auf den funkelnagelneuen St. Olavsdom in Trondheim. Denn während anderswo Gotteshäuser umgewidmet werden müssen, bauen die Katholiken in Norwegen neue Kirchen. Sie sind, so wie im Rest Skandinaviens auch, zwar nur eine kleine Minderheit, aber seit Jahren schon wachsen ihre Gemeinden.
Katholiken aus der ganzen Welt sind zu uns gekommen, also 180 Nationalitäten und ungefähr so viele Sprachen. Und sie bilden hier die Kirche aus allen Nationen und Sprachen. Und das ist so Pfingsttag jeden Tag, finde ich. Und Pfingsten ist das bleibende Fest der Kirche. Und es ist etwas Großes dabei, dass wir auf diese Weise feiern können und leben können, also eine Gemeinschaft aus aller Welt.
Und diese bunte Gemeinschaft aus aller Welt braucht Platz. Platz zum Beten und Gottesdienstfeiern natürlich, aber auch um einfach mal Landsleute und Glaubensgeschwister zu treffen. Diesem besonderen Austauschbedürfnis hat das Architektenteam um Jon Morten Breiderblick versucht, Rechnung zu tragen.
Deshalb war uns die zentrale Versammlungshalle besonders wichtig. Eine Art Multifunktionshalle für Lesungen, fürs Kaffeetrinken, aber auch für religiöse Zeremonien. Wenn die Kirche voll ist, können hier noch mehr Menschen auf einer Videoleinwand die Messe verfolgen. Das Ganze ist eine Art Kulturzentrum.
Alle Büros und Besprechungszimmer öffnen sich zu diesem zentralen Raum. Wie ein öffentlicher Platz ist der, offen und transparent, direkt an der eigentlichen Kirche gelegen. Die wiederum ist schlicht und einfach im Stil. Einerseits inspiriert in frühchristlichen Basiliken wie etwa Santa Sabina in Rom, andererseits ganz im Zeichen modernen skandinavischen Designs.
Wir hatten die Idee, auch architektonisch mit einem Fuß in der alten Kirche zu stehen und mit dem anderen in der Gegenwart. Wir wollten also Gegenwart und Geschichte ausbalancieren, eine Brücke schlagen. Wie genau, darüber haben wir immerhin 4 Jahre lang diskutiert.
Und dann haben sie den neuen St. Olavsdom in Rekordzeit gebaut. In nur gut einem Jahr nämlich, mit ziemlich begrenzten Mitteln, aber kräftig gefördert vom Bonifatiuswerk der deutschen Katholiken. Und das Ergebnis kommt gut an, auch bei der Stadt. Dazu Bürgermeisterin Rita Ottervik von der Arbeiterpartei.
When a lot of people comes to a big city,
wenn viele Leute neu in eine große Stadt kommen, ist das Wichtigste für eine gelungene Integration, dass sie andere Leute kennenlernen. Und zwar nicht nur die aus der Stadtverwaltung, die sich beruflich um sie kümmern. Und da spielen die Kirchen eine große Rolle, weil sie die Möglichkeit bieten, mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen, ein Sozialleben aufzubauen. Deshalb gehört es auch zu unserer kommunalen Strategie, die Kontakte der Migranten zu ihren jeweiligen Kirchen zu fördern.
Improve the contacts between the immigrants and the different churches.
Die neue St. Olavskirche mit ihrem integrierten Gemeindezentrum passt da wunderbar ins Konzept. Übrigens liegt sie direkt am Fluss und direkt gegenüber des großen gotischen Nidarosdomes. Mit diesem protestantischen Gotteshaus und Nationaldenkmal bildet St. Olaf jetzt eine Blickachse. Und das finden auch die Protestanten gut, beteuert Dompröbstin Ranhild Jepsen.
Die katholische Kirche in Trondheim ist unser guter Nachbar. So ist es gewesen seit 100 Jahren. Und wir freuen uns jetzt, dass sie eine größere Kirche bekommen, weil die Gemeinde so viel größer ist geworden. Und das zeigt, wie wichtig die katholische Kirche ist in Trondheim für die Einwohner und für die Menschen, die kommen nach Trondheim aus Europa und andere Stellen in der Welt. So, wir freuen uns, dass jetzt die Kirche so groß wird und so schön. Das wird eine neue Zeit, glaube ich, für die katholische Kirche in Trondheim und für uns als Nachbar und Freunde.
Ein Beitrag von Hilde Reginita war das. Die hat in Norwegen aber auch die Trappistinnen auf Totra besucht. Das hören Sie gleich.
Domradio weltweit.
Norwegen ist nicht das klassische katholische Land, obwohl es eine lange katholische Tradition hat. Mitten im Trondheim-Fjord liegt die kleine Insel Totra und dort steht das Maria-Kloster. Hilde Rigenita hat die Zisterzienserinnen dort besucht und wurde mit wunderschönem Gesang empfangen.
Auf wunderbare Weise klingen ihre Stimmen in der Stille. 7-mal am Tag, so oft nämlich, versammeln sich die Trappistinnen des Maria-Klosters zum Gebet in ihrer kleinen Klosterkirche mit Fjordblick.
Tautra ist eine kleine Insel in der Mitte von den Fjord von Trondheim. Und wir haben also 6 bis 20 Kilometer nach dem Land an beiden Seiten. Das heißt, wir sehen die hohen Felsen, wir sehen die Gebirgen, aber das ist weit weg. So hier ist ganz flach, offen und wir haben sehr, sehr viel vom Himmel. Das gibt eine sehr besondere Stimmung, ein besonderes Licht.
Hanne-Maria ist eine von 11 Schwestern, die sich für ein kontemplatives Leben in absoluter Abgeschiedenheit entschieden haben. Seit 2006 gibt es auf der Insel Tortra wieder Kloster und Kirche, ganz in der Nähe der Ruinen eines Zisterzienserklosters aus dem frühen 13. Jahrhundert.
Die Leute hier waren sich dieser Geschichte sehr bewusst. Sie wussten nicht genau, was das war, aber sie haben gesagt, sie haben die Pläne gehört. Und der Bürgermeister von Froster, von unserer Stadt hier, er hat gesagt, wir wissen nicht, was ein Kloster ist, aber wenn es werden soll, dann sollte es hier sein.
Und das im protestantisch geprägten, seit langem schon stark säkularisierten Norwegen. Und eben hier in ihrer Heimat hat Hanne-Maria gemeinsam mit internationalen Mitschwestern den Geist ihres Ordens neu belebt.
Unser Leben ist Beten. Und mit der Klausur, so wie wir das leben und mit der Stille, dann kann man ohne diese großen Mauern, psychologische Mauern leben. Und das, finde ich, ist immer für die Kirche sehr wichtig. Ich finde, dass das Christentum in Norwegen ist sehr lebendig. Die Leute kommen, viele Leute, die auch nicht besonders in Kirche gehen, vielleicht nicht so viel von sich selbst als sehr Glaubigen denken.
Gläubig oder nichtgläubig, dass sehr viele Menschen sich vom Maria-Kloster und seinem Drumherum wie magisch angezogen fühlen, wundert nicht weiter. Der Architekt hat das Ordensamt Gotteshaus so sanft in die Umgebung eingepasst, dass Gebäude und Landschaft drumherum zu einer Einheit verschmelzen. In der Kirche selbst ist alles Holz und zum Wasser hin Glas. Wenn das Licht durchs Dachgebälk fällt, zaubert es die schönsten Muster auf die ansonsten schmucklosen Wände. Ergreifende Schönheit, draußen und drinnen.
Ich glaube für uns alle, dass die Schönheit hier und die Wechselung von Licht, von Wetter, von alles, das hat eine große Influenz auf uns. Im Gebet, ins Leben, dass wir von so viel Schönheit immer. Es ist so umgebend. Es kommt von innen und von außen. Also die Schönheit ist ja eine der Charakteristika von Gott. Und das muss man leben hier. Und wir kriegen das immer auch von den Gästen, von unseren Gästen. Sie sagen, ach, es ist so schön hier. Ja, es ist so schön hier. Jeden Tag sagen wir zueinander, ach, guck mal da, guck mal da, guck mal das Licht da.
Guck mal da, guck mal das Licht. Das also sagen die Gäste. Zum einen die Volunteers, die Freiwilligen, die die Schwestern für einige Monate in ihrer kleinen Seifenmanufaktur unterstützen. Aber auch diejenigen, die kommen, um ein paar Tage oder Wochen an diesem wirklich ganz besonderen Ort zu verbringen. Touristisches Interesse allein reicht allerdings nicht aus, um von den Schwestern im Gästehaus aufgenommen zu werden. Wer ein bisschen hierbleiben möchte, muss schon eine Sehnsucht mitbringen, sagt Schwester Hanne-Maria. Eine Sehnsucht nach
Stille. Wir erwarten, dass die Leute, die zu uns kommen als Gäste, die kommen hier, um Gott zu suchen oder um Stille zu suchen. Nicht alle haben einen Glauben, aber wir erwarten, dass sie auch die Stille und die anderen Gäste respektieren. So, man kommt nicht hier, um soziale Freundschaften zu machen. Man kommt hier, um sich selbst zu finden, Gott zu finden.
Halleluja, Halleluja, Halleluja.
die Zisterzienserin aus dem Mariakloster auf der Insel Totra in Norwegen. Gleich in der zweiten Stunde von Domradio weltweit reisen wir gleich weiter nach Dänemark und lernen die Generalsekretärin der Nordischen Bischofskonferenz, Schwester Anna Miriam, kennen. Das Bonifatiuswerk arbeitet vor allem in Ostdeutschland und in den nördlichen Ländern Europas. Über Ostdeutschland hören wir gleich noch was von meinem Kollegen Renato Schlegelmilch. Die Situation der Katholiken in Dänemark, Schweden, Norwegen, Island und Finnland kennt dagegen niemand so gut wie Schwester Anna Miriam. Denn die Missionsschwester vom kostbaren Blut in Neuenbeken bei Paderborn ist seit 8 Jahren Generalsekretärin der Nordischen Bischofskonferenz und lebt in Dänemark. Schönen guten Tag, Schwester Anna Miriam.
Schönen guten Tag.
Insgesamt steigt die Anzahl der Katholiken ja in den Ländern, die Sie als Generalsekretärin vertreten, permanent an. Wie macht sich das denn bemerkbar?
Ja, wie macht sich das bemerkbar? Auf ganz verschiedene Weise. Also zum einen merkt man es sicherlich, wenn man sonntags in die Kirchen geht, denn die Gottesdienste sind in der Regel gut gefüllt. Anders als man das vielleicht in einigen Gemeinden in Deutschland gewöhnt ist. Es gibt Gottesdienste, die so voll sind, dass man also keine Sitzplätze mehr bekommt. Und das ist ein normaler Sonntagsgottesdienst. Dann sind unsere Gemeinden sehr bunt. Also wir haben sehr viele Migranten, die zu unseren Gottesdiensten kommen. Und ich sag mal, es kann immer passieren, dass man neben einem Afrikaner, neben einem Syrer, neben einem Menschen aus welchen Teilen der Welt auch immer sitzt. Es gibt verschiedene Sprachen, verschiedene Traditionen. Sie merken zum Beispiel, wenn Sie zur Kommunion gehen in unseren Gottesdiensten, da sind Menschen, die überkreuzen die Arme vor der Brust, bevor sie die Kommunion empfangen. Andere empfangen sie kniend, andere stehend, Mundkommunion, Handkommunion. Und das sind oft Dinge, die wir in Deutschland, ich sag mal so, schnell in Schubladen stecken, Traditionalisten und so weiter. Aber das ist bei uns eine ganz normale kulturelle Eigenschaft der Menschen, wenn sie zum Gottesdienst kommen. Und es gibt Gottesdienste in allen möglichen Sprachen.
Aber diese Menschen kommen ja oft auch aus Ländern, wenn Sie sagen, ne, Einwanderung ist einer der Gründe für die steigende Zahl an Katholiken, wo katholisch sein doch normaler ist als jetzt zum Beispiel in Dänemark oder Norwegen. Wie gehen die denn mit dieser Situation in der Diaspora um? Was erzählen die Ihnen?
Ja, also auch das ist unterschiedlich. Es gibt Menschen, die sagen, ich habe dadurch, dass ich von zu Hause weg musste, erstmal ein Stück Heimat verloren. Und der einzige Anknüpfungspunkt, den ich in einem fremden Land, in einer fremden Kultur, mit einer fremden Sprache habe, ist die Kirche. Das heißt, die Kirche ist die erste Anlaufstelle für diese Menschen, wo sie sagen, hier kenne ich mich aus. Das ist etwas Vertrautes für mich, da gehe ich hin. Und das bedeutet für uns als katholische Kirche erstmal ein weites Herz zu haben, diese Menschen aufzunehmen und sie auch mit ihren Traditionen, mit ihren Gebräuchen schätzen zu lernen. Und das gelingt uns, glaube ich, in unseren Ländern recht gut. Und das ist, glaube ich, so eine der Hauptdinge, die man im alltäglichen Gottesdienst merkt.
Sie haben auch beobachtet, dass immer mehr Menschen, jetzt abgesehen von denen, die eingewandert sind und den katholischen Glauben mitbringen ins Land, konvertieren wollen. Warum?
Ja, das ist immer die ganz spannende Frage. Ich selbst leite einen Kurs für erwachsene Taufbewerber und Konvertiten in Kopenhagen. Da sind wir so pro Jahr 30 Teilnehmer. Und die erste Frage am ersten Tag ist immer so, was hat euch hier hingeführt? Warum wollt ihr konvertieren? Und da gibt es drei Gruppen. So die erste Gruppe, die hat katholische Verwandte oder einen katholischen Freund, der sie mehr oder weniger mal mitgenommen hat. Die zweite Gruppe lernt die katholische Kirche durch gottesdienstliche Feiern kennen, Liturgie. Also mal Ostern, Weihnachten bei einer Taufe, Konfirmation dabei gewesen. Und sind von Liturgie so angesprochen, dass sie sagen, ich möchte da etwas mehr wissen. Die dritte Gruppe, und das finde ich immer persönlich die spannendste Gruppe, das sind diejenigen, wo ich heute sagen kann, die haben wirklich ein Bekehrungserlebnis gehabt. Also wo ganz, ganz spannende Geschichten entstehen. Leute, die mitten in der Stadt auf einmal das Bedürfnis haben, ich möchte mich mal an einen ruhigen Ort setzen, in eine Kirche, sind gerade zufällig in der katholischen Kirche gelandet, sitzen dort vielleicht vor dem Bild der Mutter Gottes und nach 1-2 Stunden, Zeit vergeht wie im Flug, hat sie mir gesagt, geht sie wieder raus und sagt, jetzt weiß ich, wo ich hingehöre. Das sind also ganz spannende Geschichten natürlich. So diese drei Gruppen, würde man grob sagen, sind die Motivation der Leute, die konvertieren möchten.
Und ist das auch, wenn Sie solche Geschichten hören, auch Motivation für Sie, weil Sie ja nun auch da in der Minderheit sind?
Ja, auf jeden Fall. Also ich ermutige die Leute auch immer wieder, diese Geschichten in ihren Gemeinden auch zu erzählen. Denn das ist für, ich sage jetzt mal, Katholiken, die schon viele, viele Jahre katholisch sind, immer eine tolle Erfahrung zu erleben. Da sind erwachsene Menschen, die sich bewusst für unsere Kirche hier entscheiden, in einem Land, wo katholisch sein eine doppelte Minderheitensituation bedeutet. Einmal, weil die katholische Kirche sehr klein ist und zum anderen, weil wir auch mitten in einer säkularisierten Welt leben. Allein gläubig zu sein ist schon etwas Besonderes und dann noch gläubig katholisch zu sein, ist dann nochmal etwas ganz, ganz Besonderes.
Wie wichtig ist denn die Arbeit des Bonifatiuswerks für Ihre Mission dort?
Also grob gesagt möchte ich sagen, ohne die Unterstützung der Katholiken in Deutschland durch das Bonifatiuswerk, durch die verschiedenen anderen Hilfswerke, Ansgarwerke und so weiter, könnten wir katholisches Leben in unseren Ländern nicht aufrechterhalten. Also diese Unterstützung und Hilfe ist überlebenswichtig für uns. Für viele Menschen ist das schwer zu verstehen, weil sie sagen, Mensch, wenn wir in eure Länder reisen, da ist alles sehr teuer, da sind doch Leute, die müssen viel Geld haben. Das stimmt. Wir sind eine arme Kirche in reichen Ländern. Die katholische Kirche ist aber finanziell nicht gut aufgestellt, weil wir keine Unterstützung durch den Staat bekommen, wie das beispielsweise durch die Kirchensteuer ja in Deutschland der Fall ist. Wir haben also keine Möglichkeiten, Kirchensteuergelder über die staatlichen Steuerstellen zu bekommen, sondern sind darauf angewiesen, dass Menschen freiwillig ihren Beitrag zahlen. Und dazu kommt, dass viele Menschen, die eben aus dem Osten Europas kommen beispielsweise, das Kirchensteuersystem nicht kennen, das gar nicht gewohnt sind, oder zum anderen auch sehr viel Angst haben, sich in irgendeiner Form registrieren zu lassen, aufgrund ihrer Geschichte. Und von daher ist es für uns sehr, sehr schwer, diese Leute zu erreichen und, ja, ich sag mal, sie dazu zu überzeugen, dass sie Beiträge leisten müssen.
Herzlichen Dank, Schwester Anna Miriam, Generalsekretärin der Nordischen Bischofskonferenz. Weiter viel Erfolg bei Ihrer tollen Arbeit dort in Dänemark und für die anderen Länder im Norden Europas. Danke Ihnen.
Vielen herzlichen Dank.
Domradio weltweit.
Heute zur Arbeit des Bonifatiuswerks und damit einhergehend reden wir automatisch über das Thema Diaspora. Nach Definition für die Kirchen eine Region, in der die Christen in der extremen Minderheit sind und deshalb eben Unterstützung brauchen. Das Bonifatiuswerk engagiert sich unter anderem für diese Christen und meistens geht es da ja um die Gebiete in Nordeuropa. Wir haben es eben gehört, Skandinavien oder auch Island sind typische Diaspora-Regionen. Es gibt aber eine Region, die nach einer neuen Studie der Universität in Chicago die gottloseste Gegend der Welt ist, in Ostdeutschland nämlich. Da sind so wenige Menschen religiös geprägt wie nirgendwo sonst. Was heißt das aber für ihren Glauben? Renato Schlegelmilch, mein Kollege, war für uns auf Recherche in Ostdeutschland zusammen mit dem Bonifatiuswerk. Hallo Renato.
Grüß dich, Martin.
Erstmal die Zahlen. Wie viele Christen gibt es denn überhaupt in den neuen Bundesländern?
Also es sind so ungefähr ein Fünftel der Bevölkerung, die in gewissem Sinne religionsgeprägt ist. Ist schon mal, es stimmt, die gottloseste Region der Welt, das was die Universität Chicago gesagt hat, wenn 80% der Bevölkerung überhaupt keine Berührungspunkte zum Thema haben. Dazu muss man noch sagen, für uns als Katholiken ist die Situation noch mal extremer, weil von diesem einen Fünftel, die überhaupt religiös geprägt sind, sind es noch mal ein Viertel, ein Fünftel Menschen, die katholisch sind. Also die Katholiken, die liegen, die Zahlen variieren von Region zu Region. Bis zu Görlitz sind es die wenigsten, da sind es 3%. In anderen Regionen sind es etwas über 10%. Und das ist schon was, was du sonst nirgendwo findest in der Art.
Das heißt, wie sieht der Alltag, der religiöse Alltag bei denen aus?
Also ganz interessant finde ich, dass die Leute, die überzeugte Christen sind, es dann richtig überzeugt sind. Ist ja logisch, ne? Weil du hast nicht die Rituale, dass du einfach mal mit deinen Nachbarn sonntagmorgens in die Kirche gehst. Da wirst du eher komisch angeguckt, wenn du sagst, ich gehe in die Kirche. Deswegen die Leute, die es machen, die machen es dann auch wirklich aus Überzeugung. Du hast in den ganzen Regionen zum Beispiel eine relativ hohe Zahl an Erwachsenentaufen. Leipzig zum Beispiel sagt, wir haben jedes Jahr so um die, ich glaube, 20, 30 Erwachsenentaufen, was jetzt keine riesige Zahl für eine Stadt wie Leipzig ist, aber wenn du überlegst, dass das schon jetzt seit 20, 30 Jahren so ist, da wächst tatsächlich prozentual auf die Gemeinden gesehen einiges an. Und ja, also ganz einfach gesprochen, du siehst einfach mehr Begeisterung für den Glauben. Die Gemeinden halten mehr zusammen. Ich war am Wochenende noch im Gottesdienst in Potsdam gerade gewesen, da zu sehen, dass es lässt halt keinen kalt, was da gesagt wird.
Ja, hätte ich jetzt gefragt. Also wie macht sich das jetzt im Gottesdienst oder in den Kirchen denn bemerkbar? Ja, sind die anders als hier?
Man singt halt lauter mit, die Leute hören wirklich zu. Und auch, was ich so faszinierend finde, die Pfarrer, wenn die am Predigen sind oder wenn die am Zelebrieren sind, du merkst halt, dass die wirklich oftmals begeistert sind von dem, was sie machen und nicht einfach bloß irgendeinen Text runterrasseln.
Nun diskutieren wir hier ja nun bei uns im katholischen Köln, aber auch darüber hinaus über Großgemeinden, Pfarreienverbände und neue Organisationsstrukturen in der Kirche. Wenn es im Osten schon jetzt weniger Christen gibt, können wir denn vielleicht in der Richtung was lernen von denen?
Ich finde das ganz interessant, dass die alle mit dem Thema relativ entspannt umgehen. Also ja, die Gemeinden sind da relativ groß und die sagen, also wenn du zum Beispiel ganz Ostthüringen ist eine einzige Gemeinde, wo es einen Pfarrer gibt. Und der fährt dann jeden Sonntag in eine andere Kirche, um da Gottesdienst zu feiern. Und dann ist es halt so, dass ein Großteil des Gemeindelebens über die Verbände, über die Frauenverbände, die Jugendverbände und sowas organisiert wird. Und die sagen halt, das ist dann so. Wenn dann der Pfarrer mal zu uns kommt, dann ist es was ganz Besonderes. Und wenn nicht, dann feiern wir halt auf andere Art und Weise unseren Glauben. Also es gibt tatsächlich da schon einiges, was für uns wahrscheinlich auch in 10, 20 Jahren ein Thema werden wird.
Herzlichen Dank. Renato Schlegelmilch, mein Kollege, war unterwegs in der Diaspora. Kommt auch aus ihr, muss man sagen, und hat nochmal einen ganz anderen Blick dann darauf, wie dort Glauben gelebt wird und sagt, wenn man das erlebt in den Gottesdiensten, lässt es einen nicht kalt. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Domradio weltweit, heute vor dem Diaspora-Sonntag, am kommenden Sonntag, mit den Themen Bonifatiuswerk und Diaspora. Und in Norwegen waren wir eben schon, aber da reisen wir jetzt nochmal hin. Und zwar in ein ganz besonderes Kloster. Ihr Leben haben sie Gott, dem Gebet und dem Glauben gewidmet. Ihren Unterhalt versuchen sie unter anderem mit einer Käserei zu erwirtschaften. Das nötige Know-how dafür haben sie aus Frankreich importiert. Die Rede ist von den neuen Mönchen von Munkeby in Mittelnorwegen. Und der Prior der kleinen, aber feinen Gemeinschaft, Pater Joel, der hat Hilde Riegenieter erstmal mit in den Käsekeller der kleinen Abtei genommen.
Ja, you smell something?
Na, riecht ihr was? Wir gehen jetzt mal in den Produktionsraum. Hier erwärmen wir die Milch auf 35 Grad und fügen Labferment hinzu. Das Lab führt dazu, dass Milcheiweiß aus der Milch ausgefällt wird und am Ende der Käse entsteht.
Und zwar ein Käse, der dem Gaumen schmeichelt, schwärmt der Trappistenmönch Joel. Als er mit 3 Mitbrüdern aus Frankreich in den hohen Norden übersiedelte, da hatten sie das Geheimrezept für den cremigen Rohmilchkäse im Gepäck.
And this salt liquid we took from Sito.
Wir haben die Salzlösung, die wir zum Käsemachen brauchen, aus Sito mitgebracht. Wir arbeiten mit unbehandelter Milch. Und die schmeckt hier in Norwegen ganz anders, viel reichhaltiger. Und ehrlich gesagt, ich finde unseren Käse hier in Munkeby irgendwie noch besser als den, den wir in Sito herstellen.
Auf jeden Fall trägt der Käse dazu bei, das Leben der 4 Mönche zu finanzieren. Hier in Munkeby, was übersetzt nichts anderes heißt als Ort der Mönche. Und das hat seinen Grund.
Weil hier im Tal die Ruinen der alten Zisterzienserabtei sind. Es ist gut, Wurzeln in die Geschichte hinein zu haben. Deshalb haben wir uns genau hier umgeschaut, um unser neues Kloster aufzubauen. Der Besitzer des Geländes war sofort einverstanden und hat uns das Stück Land zu sehr guten Konditionen überlassen. Und als wir dann kamen, haben uns die Leute sehr gut aufgenommen.
Im Jahr 2009 war das und seitdem haben sich Prior Joel und die anderen 3 Trappisten an die Abgeschiedenheit ihres kleinen Klosters inmitten von Wiesen und Wäldern gewöhnt und ihre Aufgabe dabei klar vor Augen.
Wir sind hier, um für die Menschen zu beten, um ein Glaubenszeugnis abzulegen in diesem so stark säkularisierten Land. Vielleicht bietet sich der Norden sogar besonders für ein kontemplatives Leben an. Die Natur hier ist viel karger, es ist viel stiller. Außerdem haben sich die Menschen hier gewünscht, dass wieder Mönche zu ihnen kommen.
Um mit ihren neuen Nachbarn reden zu können, haben die Mönche schnell die Landessprache gelernt und auch ihre täglichen Messen halten sie längst auf Norwegisch. Norwegen, zunächst ein fremdes Land, eine fremde Kultur für die Ordensmänner aus Frankreich. Und dann die langen, dunklen Winter und das damit verbundene Gefühl von Ödnis. Alles Herausforderungen, denen Prior Joel und die anderen mit Offenheit begegnet sind.
From the beginning we want nothing. So I've, and after we discovered
Wir wollten erst einmal gar nichts und wir wussten fast nichts über Norwegen. Dann aber haben wir festgestellt, dass es hier in der Gegend durchaus ein spirituelles Gedächtnis gibt, eine Glaubenserfahrung. Das hängt sicher mit der Erinnerung an den heiligen Olaf zusammen und auch an die Blüte der Klöster hier.
Die einstige Blüte der Klöster haben die neuen Mönche von Munkeby schon jetzt ein klein wenig wieder zum Leben erweckt, mein Pater Joel. Und wenn sie demnächst ihr Kloster weiter zu einem spirituellen Zentrum mit einigen Gästezimmern ausbauen, antworten sie damit auf die Nachfrage der Menschen.
Growing.
Die Kirche in Norwegen wächst, weil so viele Leute von woanders hierher kommen. Aus Afrika, aus Asien, aus Amerika. Und mit dieser Internationalität wird die Kirche sehr reich. Natürlich bedeutet das auch eine große Herausforderung, Einheit zu wahren. Aber die Kirche hier ist sehr lebendig.
Die Glocken des Maria-Klosters in Munkeby in Norwegen. Sie erinnern die Menschen in der Umgebung immer daran, dass hier seit einigen Jahren wieder Ordensmänner leben und arbeiten. Auch das Ordensleben in Norwegen bekommt Hilfen durch das Bonifatiuswerk, denn das Hilfswerk der deutschen Katholiken für Glaubensgeschwister in der Diaspora, das unterstützt genau solche Versuche, religiöse Traditionen wieder aufleben zu lassen in einem weitgehend säkularen Umfeld.
Domradio weltweit.
Einmal im Jahr findet er statt, und zwar am kommenden Sonntag, der Diaspora-Sonntag. Da sammeln Katholiken in den Gottesdiensten im Rahmen einer bundesweiten Kollekte für die Belange katholischer Christen, die in einer extremen Minderheitensituation ihren Glauben leben. Konkret sammeln sie für das Bonifatiuswerk, was genau diese Christen unterstützt. Das Motto der Diaspora-Aktion dieses Jahr heißt: Keiner soll alleine glauben, unsere Identität Segen sein. Das war's für heute, Domradio weltweit zur Arbeit des Bonifatiuswerks und der Situation der Menschen in der Diaspora. Am Mikrofon verabschiedet sich Martin Mölder.
Domradio Podcast. Mehr unter domradio.de/podcast.